Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Schwules und lesbisches Leben in der Bundesrepublik wird von 1945 bis heute oft als erfolgreiche Emanzipationsgeschichte erzählt. Und bei einem Blick ins Geschichtsbuch sieht es ja auch tatsächlich so aus. Stand in der Nachkriegsdekade Sex zwischen Männern noch unter Strafe nach § 175, gibt es heute in jeder größeren Stadt einen Christopher Street Day. Der Scham gegenüber Homosexualität ist also ein Stolz gewichen, so scheint es. Aber ganz so geradlinig haben männerliebende Männer und frauenliebende Frauen diese Entwicklung nicht empfunden, sagt Benno Gammal. Er ist Historiker und Emotionsforscher. Anders fühlen heißt sein neues Buch. Und ich habe Benno Gammal gefragt, wen oder was wir denn vergessen, wenn wir die Homosexualitätengeschichte der Bundesrepublik als lineares Befreiungsnarrativ erzählen.
Es sind zwei Dinge, die mir wichtig sind. Das eine ist, dass Diskriminierung, Ausgrenzung, Scham und Angst nie ganz verschwinden. Und das ist wichtig, das nicht zu übersehen. Es gibt nach wie vor auf Schulhöfen und anderswo große Schwierigkeiten für gleichgeschlechtlich liebende Menschen. Und diese Erfolgsgeschichte verdrängt die Einsicht, dass es diese Probleme nach wie vor gibt. Und das Zweite ist, mit der Normalisierung, also mit der Entwicklung, die gleichgeschlechtliche Liebe immer mehr zu einem ganz normal akzeptablen Teil des sexuellen Spektrums macht, kommen auch neue Probleme. Die Leute haben ganz bestimmte Vorstellungen von schwulen und lesbischen Glück und haben dann Angst, an diesen Vorstellungen zu scheitern. Und wenn man eben auf die biografischen Erzählungen der Einzelnen schaut, wird das ganz deutlich. Gleichzeitig werden die Dinge natürlich, wie Sie gesagt haben, sehr viel besser. Also es ist beides gleichzeitig. Es gibt eine positive Veränderung, aber es gibt auch Probleme, die nie verschwinden und es tauchen auch neue Probleme auf.
Sie führen für Ihre Emotionsgeschichte ja dann ausführliche Interviews mit 32 Menschen. Verschiedene Milieus, Religionen und Generationen sind dabei. Zwischen 1935 und 1970 sind alle Ihre GesprächspartnerInnen geboren und Sie bezeichnen sie jeweils als frauenliebende Frauen und männerliebende Männer. Die Bezeichnung schwul oder lesbisch, das hätten gar nicht alle Personen für sich selbst gewählt?
Das ist so. Manche lehnen das explizit ab. Das hat natürlich auch mit dem Alter zu tun, mit der generationellen Erfahrung. Also das Wort schwul als positive Selbstbezeichnung ist etwas, was ja erst in den 1970er Jahren aufkommt. Davor war es tatsächlich eher ein Schimpfwort und gleichgeschlechtlich liebende oder gleichgeschlechtlich begehrende Männer haben dann von sich eher als besonders gesprochen oder als homophil, um die sexuelle Dimension nicht zu sehr zu betonen. Und das Wort lesbisch ist auch ganz zeitspezifisch, eigentlich auch so ein Phänomen der 70er, 80er Jahre. Also viele von den Gesprächspartnerinnen benutzen natürlich heute diese Worte, aber haben entweder früher andere Worte benutzt oder positionieren sich so ein bisschen vorsichtiger und sagen, also jetzt so dieses ganz Schwule ist jetzt nicht unbedingt meines, mir ist es nur wichtig, ich finde halt Männer attraktiv, ich liebe Männer. Noch komplizierter wird es ja, wenn dann das Wörtchen queer noch ins Spiel kommt, was vielen nicht vertraut ist, gerade von Jüngeren verwendet wird als so ein breiteres Label oder ein Label, das dann gar kein Label mehr ist, wo sexuelle Identitäten dann auch anfangen zu verschwinden oder zu verschwimmen. Ein anderes Wort ist ja auch das Wörtchen anders, was im Titel des Buches ist, auch ganz bewusst gesetzt, weil das Wörtchen anders eben auch so angenehm schlicht ist. Also es bringt dasselbe zum Ausdruck, aber es ist nicht unbedingt irgendwie besser, schneller, weiter oder verpönter oder was auch immer, nicht unbedingt hierarchisch gemeint, sondern es geht mir dann vor allem auch letztlich um einfach anders sein, schlicht anders. Und da haben dann eben unterschiedliche Personen unterschiedliche Vorstellungen dazu, was dieses Anderssein für sie bedeutet.
Sie verdichten und anonymisieren dann diese Biografien von Ihren 32 Gesprächspersonen zu einer Oral History, eine mündliche oder eine erzählte Geschichte schwulen und lesbischen Lebens. Und zwei Menschen lesen wir dabei immer wieder im O-Ton. Das waren für mich tatsächlich die berührendsten Stellen in Ihrem Sachbuch, wie Herr Meyer, so nennen Sie ihn, zum Beispiel Anfang der 60er Jahre, damals als Teenager, eigentlich per Zufall öffentliche Toiletten als Schulentreffpunkt entdeckt, dann auch öfter zurückkehrt in solche Cruising-Orte und sich bald heillos verliebt in einer schwulen Bar. Welche Rolle spielen solche Orte wie die Bahnhofstoilette, Schwulen- oder Lesbenbars für die Biografien, die Sie erzählt bekommen haben?
Ganz zentral, also weil es ja auch immer wieder um Begegnungen geht. Und natürlich ist es mein großes Glück, dass ich diese Interviews führen konnte und dass 32 Gesprächspartnerinnen so offen mit mir auch gesprochen haben. Und es geht immer wieder auch um die Frage, wo man überhaupt Kontakte finden konnte. Und das verändert sich natürlich extrem im Laufe der Zeit. Also es gibt in den 50er, 60er Jahren bestimmte Toiletten und also Herr Meyers Geschichte, also ich meine, die ist natürlich schon super, ne? Wenn er da sagt, er geht da rein und er hat erst überhaupt nichts gemerkt und dann guckt er so links und rechts und Herr Gammel, sagt er dann im Interview und dann plötzlich habe ich gesehen, was sie da alle machen und so ging es, glaube ich, vielen. Es gibt auch in den 50er, 60er Jahren homophile Bars, ne, wo man klingeln musste draußen, Vorhänge von den Fenstern, alles total abgesichert, wo dann auch schon Gerüchte kursierten in den Schulklassen, ne, was da drin wohl vorgeht, ne? Und irgendwann gehen dann die Jugendlichen, die jungen Männer zum ersten Mal dahin und versuchen dann eben rauszufinden, was da drinnen vorgeht. Also sehr bestimmte Räume, zeitlich und räumlich sehr eingeschränkt. Und das prägt auch die Art und Weise, wie männerliebende Männer und frauenliebende Frauen einander näher kamen. Weil es gab eben immer nur diese ganz bestimmten Räume, ganz bestimmte Zeitpunkte und dann musste es schnell gehen. Also das beschreibe ich als Plötzlichkeit der Annäherung. Und später gibt es dann feministische Buchläden, schwul-lesbische Cafés, Beratungszentren. Also es wird breiter. Und es entwickeln sich auch andere Formen des Kennenlernens, das beschreibe ich dann als Allmählichkeit. Also insofern sind die Räume absolut zentral für die Art und Weise, wie die Einzelnen ihre Gefühle zum Ausdruck bringen und auch leben können.
Mir leuchtet ein, beim Lesen Ihrer Emotionsgeschichte oder mir leuchtet auch überhaupt relativ schnell ein, warum die meisten Schwulen- und Lesbenbewegungen keine gefühllose Politik betreiben wollen, sondern sich für eine, Sie nennen es eine Emotionalisierung des politischen Einsätzen, also für eine prominentere Platzierung ihrer Empfindungen, die eben so lange pathologisiert oder verboten wurden. Aber Sie sprechen, Herr Gammel, darüber hinaus von einer Politisierung des Emotionalen, bei der Gefühle ein Mittel im Kampf um Emanzipation darstellen. Was meinen Sie damit?
Da geht es um die Frage, welche Gefühle die Einzelnen eigentlich für politisierbar hielten, also mit welchen Gefühlen Politik gemacht werden konnte. Ein Beispiel ist die Wut, beispielsweise die feministische Wut über die Abhängigkeit der Ehefrauen von ihren Ehemännern, die Wut über Abtreibungsverbot, die Wut über Diskriminierung am Arbeitsplatz. Und das ist natürlich ein politisch unglaublich wichtiges Gefühl. Und das wurde für politisierbar gehalten, weil es eben erstens klar benannt werden konnte, weil es klar ausgerichtet war auf ein bestimmtes Objekt, über das man wütend war, und weil strategisches Handeln ermöglichen konnte. Also man konnte dann sagen, um jetzt die Diskriminierung zu bekämpfen, brauchen wir langfristig ein Antidiskriminierungsgesetz. Oder wir müssen uns organisieren, um einen Arbeitgeber öffentlich anklagen zu können, wenn sie Schwule und Lesben diskriminieren. Das sind dann Emotionen, die politisierbar waren, die auch politisiert wurden. Es gibt natürlich auch ganz andere Gefühle. Also gerade wenn die Leute davon erzählen, wie sie als junge Menschen zum ersten Mal sich hingezogen fühlten zu anderen Personen des gleichen Geschlechts, da ist überhaupt nichts von klarer Benennung. Das sind ganz andere Gefühle, die sind auch extrem wichtig, aber die sind nicht im selben Sinn politisierbar. Und ich glaube, dieses Nachdenken über Emotionalisierung des Politischen und Politisierung der Emotionen ist generell wichtig, weil ich glaube, man sollte nicht so viel Angst haben vor Gefühlen in der Politik, weil eine rein vernünftige Politik gibt es nicht, wird es nie geben, macht auch keinen Sinn. Gefühle, wie Sie sagen, waren immer wichtig als Mittel in der Kommunikation, gerade von gesellschaftlich benachteiligten Gruppen im Kampf um Emanzipation. Deswegen geht es darum, irgendwie Gefühle besser zu verstehen, damit man nicht so besorgt sein muss, wenn Gefühle plötzlich auftauchen im vermeintlich immer rational deliberativen öffentlichen Diskurs.
Das sagt der Historiker Benno Gammel. Wir sprachen über sein Buch Anders fühlen, schwules und lesbisches Leben in der Bundesrepublik, eine Emotionsgeschichte, gerade erschienen im Hansa Verlag.